Willkommen zurück zu Words of the Future, Folge 69. Und es hat ein bisschen länger gedauert.
Aber wir konnten nichts dafür, müssen wir zu unserer Verteidigung sagen. Wir warten ja, oder wir haben ja eigentlich gesagt, wir warten auf den Release von Gemini 3, der ja irgendwie, der schien ja direkt vor der Tür zu stehen, aber irgendwie hat sich Google überlegt, nö, wir machen erstmal eine erweiterte Sommerpause, ne?
Ja, wir wurden ein bisschen geblueballed, also es kam immer wieder so Leaks und Hinweise und dann ist es doch nicht gekommen. Also wir warten weiter, aber ich dachte mir, es sind jetzt so viele Dinge passiert, so viele Neuigkeiten, so viele Releases. Es wird eigentlich Zeit für eine Folge, weil sonst reden wir die nächste Folge 2 Stunden über News und dann 10 Minuten über Gemini 3. Das wäre ja auch blöd.
Ja. Also dann
machen wir es. Es ist ja nicht nur Gemini 3, auf das wir warten. Also ChatGPT 5.1 sollte jetzt auch die nächste Woche rauskommen. Mhm. Und dann haben wir noch neues Grog-Modell und so weiter.
Wir können ja vielleicht, um das Ganze so von der Storyline interessant zu gestalten, mal ganz kurz jetzt hier einsteigen, so als Cliffhanger für die nächste zu erwartende Folge. Was sind denn die erwarteten Sachen? Also was erwarten wir bei Gemini 3? Was erwarten oder was weiß man schon, was woran die arbeiten an ChatGPT 5.1 und vielleicht auch an dem Mecha-Hitler-Nazi, also Grog?
Ja, also bei Grog warten wir auf 4.2.0. Bei OpenAI warten wir auf GPT 5.1, also einfach ein kleines Update zu GPT 5.
Ja, aber was werden die können? Das ist ja, das interessiert mich. Also was wird zum Beispiel ChatGPT 5.1 bringen? Was wird neu sein?
Ich rechne nur mit minimalen Änderungen, kleine Performance-Improvements in manchen Areas, vielleicht extra Feintuning, weil die ja jetzt im Dezember auch umstellen wollen, dass ChatGPT für erwachsene Leute auch erwachsenen Content zulässt. Wahrscheinlich haben die dann einfach GPT 5 ein bisschen darauf gefeintuned, dass dann auch entsprechend Themen nicht mehr blockiert werden. Hm. Also das wird jetzt kein großes Intelligence-Update.
Und Shopping soll ja kommen,
ein bisschen gedulden.
Ne?
Genau, Shopping in ChatGPT, aber das sind halt eher Products, nicht Modell-Releases. Das ist jetzt eher
okay, also mehr so
technisch nicht so super interessant.
Mehr so das UI drumherum, dass du halt, ich habe auch gelesen, es soll irgendwie so ein Prompt-Library geben, wo man so seine Prompts zwischenspeichern kann oder was habe ich noch gelesen?
Ja, OpenAI macht viele Sidequests. Wir hatten jetzt auch diesen Browser-Release, da können wir auch gleich drüber reden. Ja. Gemini 3 auf der anderen Seite ist wirklich neues pre-trained Modell, also von Grund auf neu trainiert, wahrscheinlich neue Größen, wir kriegen wahrscheinlich neue Flash Pro und vielleicht sogar ein neues Ultra-Modell. Es gab jetzt auch schon Hinweise darauf, dass es ein Update zu Nano Banana, also diesem Image-Editing und Image-Generation-Modell geben wird, was dann auf Gemini 3 basiert. Wahrscheinlich wieder besseres Video-Understanding, komplett multimodal. Da bin ich sehr gespannt drauf. Google ist ja auch immer preislich ganz gut durch TPUs. Mhm.
Ich sag ja schon seit mehreren Folgen, dass ich auf Google wechseln will. Es gab ja dieses eine Problem, dass die irgendwie das mit ihrem Assistant nicht gefixt bekommen haben und dass man die ganze Zeit Müll in den Chatverläufen von Gemini dann hatte. Aber ich werde es versuchen für Gemini 3, wenn das dann so vielversprechend ist, wie das jetzt hier klingt, werde ich mal versuchen rüber zu wechseln. Dann kann ich genauer sagen. Aber gut.
Ja.
Die eigentlichen Releases für heute sind vor allen Dingen, wie ich sehe, Open-Source-Modelle, die ja aufgrund eben der Verzögerungen der ganzen großen Modelle jetzt gut Zeit hatten aufzuholen. Ne? Womit soll man denn wir anfangen? Chimica 2 sehe ich, Gwen 3 sehe ich.
Wir können chronologisch von hinten anfangen. Also Chimica 2 Thinking ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir heute aufnehmen. Also heute ist der 9. November. Und ich glaube, kurz nach unserer letzten Folge kam von Gwen, also von Alibaba, kamen Updates zu den Gwen 3 Modellen mit Vision Encodern, also die haben jetzt alle auch Vision, ohne dass die in Text-Tasks schlechter geworden wären. Das ist, wenn ihr euch für lokale Modelle interessiert, wahrscheinlich die erste Anlaufstelle. Die gibt es in vielen verschiedenen Größen. Mhm. Und dann kam etwas überraschend von Minimax, auch einem chinesischen AI-Startup, Minimax M2. M1 war deren erstes Reasoning-Modell, das war ganz okay. M2 ist ein großer Sprung nach vorne. Also es ist nur Text-Input und Text-Output. Das ist ein bisschen schade, aber es ist extrem günstig und effizient. Und es verwendet dieses Interleaved Thinking, was auch Cloud-Modelle machen, wo das Modell zeitlang Thinking-Tokens generiert, dann irgendwie ein Tool oder irgendein MCP-Server verwendet, weiterdenkt, antwortet, weiterdenkt und dann nochmal antwortet und so. Also immer wieder zu Thinking wechseln kann. Was der Hauptgrund war, warum als das Modell rauskam, das in vielen APIs sehr schlecht performt hat, weil die das alle noch nicht implementiert hatten. Das ist halt so ein Problem mit Open-Source-Modellen. Irgendeine Firma entwickelt das Modell und bei denen läuft das dann gut und dann releasen die das Modell Open-Source und die ganzen anderen Clouds wollen das dann bei ihnen laufen lassen und das anbieten bei deren API. Aber die müssen das dann natürlich auch entsprechend implementieren und checken, dass das alles richtig funktioniert.
Mhm. Ja, ich sehe hier die Benchmarks. Es ist zumindest von in dem Werbematerial besser als die ganzen Competitors, als Chimica 2, als DeepSeek, V3.2, ja. So auf Höhe, manchmal sogar mit irgendeinem ChatGPT, ChatGPT 5 Thinking oder Anthropic Claude Sonnet 4.5.
Mhm. Ja, also Benchmarks sind immer so, naja, aber es ist auf jeden Fall für einen Text, für ein Open-Source-Modell eins der besten für Text-Tasks, wenn es richtig implementiert wurde mit dem Interleaved Thinking. Mhm. Es gibt auf Artificial Analysis auch, bei OpenRouter mittlerweile auch, haben die so Leaderboards für Provider, also für Inference-Providers, wo die praktisch testen. Also da testest du dasselbe Modell von 10 verschiedenen Anbietern, guckst, wie das Modell performt, um praktisch zu ranken, wie gut deren Software-Stack ist, um das Modell laufen zu lassen. Da kam raus, dass manche Anbieter die Modelle deutlich schlechter implementiert haben und die da deutlich schlechter performen. Mhm. Also macht einen Unterschied, wo man das Modell nutzt.
Ich sehe gerade, es hat 230 Milliarden Parameter, also so wirklich laufen lassen, kann man das als normaler Endbenutzer ja leider nicht.
Nee, es sei denn, du hast irgendwie so ein High-End Mac Studio oder halt du hast den Computer extra für KI gebaut. Mhm. Deswegen eher über andere Cloud-Anbieter. Mhm. Dann kam Longcat Flash Omni. Das ist auch so ein omnimodelles Modell. Longcat ist, glaube ich, so eine Art chinesisches Lieferando. Oder ja, ein bisschen komisch, dass die auch Language Modelle trainieren. Aber das ist gar nicht so schlecht und die machen da wirklich interessante Forschung. Also wenn man das Research Paper liest, die haben da schon ein paar neue Ideen.
Noch
cool. Fand ich aber faszinierend, dass da
560 Milliarden Parameter.
Ja, ja. Also, und die machen halt nicht hauptsächlich KI-Forschung. Die sind eigentlich in einem ganz anderen Bereich tätig. Das könnte man sich jetzt in Amerika oder so nicht vorstellen, dass auf einmal McDonald's anfängt, Language-Modelle zu trainieren oder so. Mhm. Ja. Und dann kamen ein paar Releases von Moonshot, also Kimi-Modelle. Einmal Kimi Linear, das ist ein kleineres Modell mit linearen Attention-Layern, also die praktisch in linearer Zeit laufen und nicht so viel länger brauchen, wenn der Kontext größer wird. Das hatten wir ja auch schon bei Gwen mit Gwen Next. Also mehrere chinesische Labore experimentieren mit linearen Attention-Layern, mhm, um effizienter zu werden. Aber das ist wirklich eher so ein Test. Also das Modell ist nicht auf so vielen Tokens trainiert. Das heißt, das ist wahrscheinlich nicht gedacht als Endprodukt, sondern die haben das einfach released, weil sie gemerkt haben, das ist ganz gut, aber das ist mehr Research als für einen Endverbraucher. Mhm. Und dann kam natürlich der ganz große Release diese Woche, Chimica 2 Thinking. Chimica 2 war ja vorher schon wahrscheinlich das beste Open Source Non-Reasoning Modell. Und jetzt mit Thinking wird es zum Reasoning Modell und laut Benchmarks ist es auf einem Level mit den Top-Modellen GPT-5, Gemini 2.5 Pro, Grok 4, Claude Sonnet 4.5. Also das spielt ganz, ganz oben mit. Mhm. Ich habe das noch nicht viel getestet, weil es halt erst vor kurzem rauskam. Also wir müssen ein bisschen abwarten, ob es wirklich entsprechend performt. Auch weil
Ja.
da natürlich jetzt am Anfang wieder diese Implementationsprobleme bei den Anbietern sind. Aber Kimika 2 war ja auch schon sehr gut. Deswegen vermute ich, dass die Benchmarks relativ zutreffend sind. Was interessant ist, weil wir jetzt wieder so einen Moment haben wie damals bei DeepSeek R1. Erinnerst du dich, wo das Modell rauskam und auf einmal alle darüber geredet haben, oh,
Ist besser als die
Open.
Closed-Source-Sachen, ja.
Ja, Open Source hat die Closed Source Modelle eingeholt. Und kurz darauf kam dann geupdatete Closed Source Modelle und es war wieder ein bisschen Abstand. Und es fühlt sich gerade genauso an, dass Kimi jetzt den richtigen Moment erwischt hat, um ein Open Source Modell zu releasen, was auf einem Level ist mit den Top Modellen, kurz bevor die nächsten Closed Source Modelle kommen, die dann besser sind.
Ja, hat aber auch eine, was ist das? Billionen
Ja.
Parameter? Huch.
Das Ding ist chonky.
Mann, oh Mann, das kann also, ja.
Ja, die Open Source Modelle werden auch größer. Also, auch in der Größe haben sie die Closed Source Modelle jetzt eingeholt.
Wir
Nicht
haben
komplett.
damals.
Ich nehme an, es paar der Modelle, sowas wie Claude 4, Opus, ist noch ein bisschen größer. Aber eine Billion Parameter ist schon mächtig.
Wir haben damals darüber geredet, dass man dann später die ganzen Open-Source-Modelle dann bei sich lokal laufen lassen kann als lokale Variante. Mittlerweile sind die sogar so groß, dass das zumindest mit der aktuellen Hardware noch nicht geht.
Nee. Also, es hat sich ein bisschen geändert im Vergleich zu früher, weil die Modelle ja jetzt alle Mixture of Expert-Modelle sind. Das heißt, die haben zwar 1 Billion totale Parameter,
Aber nur
aber aktiv
32
verwendet werden
aktuell.
davon ja immer nur irgendwie ein Zehntel oder
Ja,
weniger.
da sind es 32 Milliarden hier. Das würde sogar wieder auf eine GPU passen, ne?
Ja, also theoretisch, du könntest dir jetzt 1 Terabyte Arbeitsspeicher holen, das Modell in Arbeitsspeicher laden und dann halt die aktiven Layer immer in die GPU. Das wird unfassbar langsam sein und du brauchst immer noch 1 Terabyte RAM. Aber theoretisch ist es wahrscheinlich möglich, das dann irgendwie ans Laufen zu bekommen. Würde ich jetzt nicht empfehlen.
Ja, okay. Alles
Also
klar.
für das Geld kann man sich sehr viel Cloud Compute mieten.
Was ist denn der Use Case davon? Das frage ich mich immer bei diesen großen Open Source Sachen. Es ist ja offensichtlich nicht der Endverbraucher, hier die Nerds, die sich das dann wirklich lokal laufen lassen, um damit Sachen zu machen. Wer nutzt denn hier dieses Open Source Modell und wofür?
Also, ich glaube, der Haupt-Use Case für eigentlich alle Top-Language-Modelle ist Coding. Also die werden alle für Coding-Tools verwendet, für so Sachen wie Claude Code, Codex. Da gibt es ja auch Open-Source-Implementationen von ähnlichen Produkten. Und gerade wenn du so einen Subscription-Plan hast für Claude oder OpenAI, ist das halt ein Haufen Geld, was du da zahlst. Und das ist einfach eine günstigere Alternative.
Also weil die einfach im Betrieb günstiger sind, weil dann wir stellen, also dann gibt es irgendwelche anderen Anbieter, die das einfach bei sich zur Verfügung stellen und dann kannst du das nutzen.
Genau, also Kimika 2 Thinking ist deutlich günstiger als Claude. Minimax M2 hat jetzt sogar so ein eigenes Code-Subscription für Coding, ähnlich wie Claude Code, für weniger als 10% des Preises von Claude Code. Also die Preise sind schon deutlich besser. Dann musst du halt gucken, ob die Performance für dich in deinen Anwendungszwecken gut genug ist. Aber dadurch, dass der Unterschied jetzt nicht mehr so riesig ist, reicht es meistens für die meisten Nutzer.
Naja, okay. Interessant.
So.
Gwen 3 haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Doch.
Haben wir?
Am Anfang, ja, ich habe eben erzählt, dass die Vision hinzugefügt
Ach
haben.
so, nein, never mind. Ich habe gerade kurz, hab kurz geschlafen. Ist noch früh am Tag.
Das stimmt. Wir nehmen früh auf.
Ist klar, okay.
Wir können noch über diese DeepSeek OCR-Paper reden.
Was OCR ist ja die Variante um.
Optical Character Recognition.
Ah ja, kenne ich aus Paperless. Da kann man quasi Text, der noch nicht irgendwie so embedded ist in PDFs, dann erkennen lassen.
Ja. Genau, also das ist auch ein bisschen der Verwendungszweck. DeepSeek und die meisten anderen Labs haben Modelle, die dafür da sind, um praktisch PDFs in Text umzuwandeln, um mehr Trainingsdaten zu bekommen, weil PDFs in der Regel deutlich nützlicheren Text enthalten als der Rest des Internets. Also so andere Internetseiten, die text-only sind, können ja auch einen Haufen Garbage enthalten. PDFs sind meistens zumindest einigermaßen sinnvoll. Aber das Interessante, worüber eigentlich alle bei diesem DeepSeek OCR-Paper gesprochen haben und was witzigerweise kurz darauf in einem anderen chinesischen Paper, Glyph, nochmal erwähnt wurde, ist die Idee, dass man Text praktisch als Bild rendert, indem du, ja, du kannst ja einfach ein PDF machen und dann hast du den Text als Bild statt als Tokens. Und dann gibst du den Text in das Modell, was ja auch sehen kann mit so einem Vision Encoder. Und beide Paper zeigen, dass es deutlich effizienter ist, den Text als Bild zu rendern und dann in das Modell zu geben, weil ja ein Bild eine fixe Anzahl an Tokens hat. Das heißt, du kannst einen Haufen Text in ein Bild packen, das Bild in das Modell geben und das Modell kann den Text im Bild lesen und das ist deutlich effizienter, als den ganzen Text als Tokens reinzugeben, weil das ja deutlich größerer Kontext wäre als dieses eine Bild.
Ach so, und wir reden dann sogar schon davon, dass der Text schon als Text erkannt werden würde.
Genau, das Modell macht praktisch intern die Umwandlung von dem Bild in die Textrepräsentation, die es halt braucht, um intern dann darüber Reasoning betreiben zu können. Aber es wird nicht als Token reingegeben. Und ich finde es erstaunlich, dass da kaum Performance-Einbuße sind, weil die Modelle ja in erster Linie darauf trainiert sind, Tokens als Input zu bekommen und mit Tokens zu arbeiten. Aber die scheinen kein Problem damit zu haben, das Gleiche einfach als Bild zu bekommen und das dann intern umzuwandeln in eine Repräsentation, mit der sie gut arbeiten können.
Krass, es ist einfach eine Komprimierungsform sozusagen, das in ein Bild zu packen.
Ja.
Ah, interessant.
Und das finde ich ziemlich erstaunlich.
Ja,
Und
ich
dann musst du
meine.
natürlich fragen, wo ist das Limit? So, wie viel Text kannst du in ein Bild packen? Kannst die Schriftart verkleinern? Die haben dann untersucht, welche Schriftart ist am besten für das Modell, damit es
Comic
am besten
Sans.
verstehen kann. Ja.
Das wird darauf hinauslaufen, dass die bei den großen Modellen das irgendwann implementieren, dass immer wenn ich eine Nachricht schreibe, dann macht das Modell sich intern davon einen Screenshot von meiner Nachricht und
Ja,
verarbeitet die.
basically.
Das ist krass. Ich habe übrigens eine interessante Anekdote gerade dazu, wo wir hier über Textverarbeitung lesen. Du hast mir ja mal Notebook LM empfohlen, um für
Ja.
die Leute, die es nicht kennen, das ist ein Service von Google und damit kann man, da kann man Text hochladen. Das ist so ein bisschen zum Lernen und zum Wissensextrahieren gedacht. Das heißt, da lädst du beispielsweise eine PDF hoch und dann kannst du dich wirklich ganz dediziert mit dieser PDF unterhalten oder du kannst vor allen Dingen auch einen Podcast oder Audiozusammenfassung erstellen. Und ich nutze das ganz gerne, weil ich auch gerne Podcasts höre, um eben beim Autofahren schon so einen Überblick über Unitexte zu bekommen. Dann lade ich da meinen Unitext hoch und dann lasse ich mir dann Podcast machen. Dann kommt da eine halbe Stunde Podcast raus, der wirklich sehr, sehr gut allgemein den Text behandelt. Und das habe ich letztens gemacht mit einer PDF, die eben nicht embedded Text hatte, wo die auch eine, sagen wir mal, eher schlechte Fotokopie von einem Text war, wo du wirklich auch gesehen hast, das war eine schlechte Kopie. Und rate mal, was ich dann rausbekommen habe bei Notebook LM.
Was denn?
Ja, du musst raten jetzt, sag mal, was ist dein Guess? Also du lädst eine PDF hoch, die wirklich borderline unlesbar ist für das Modell. Kein embedded PDF und wirklich Bullshit schlecht.
Ich meine, es ist Gemini, das hat auch Bild-Input. Ich glaube, es ist fein, oder?
Nee, ist es nicht. Aber das ist total interessant, denn der Podcast fing an, oder Moment, ich kann es ja sogar zeigen, warte, ich habe den ja hier. Der Podcast fing an, ganz normal. Und ich habe dann, Moment, war was hier? Und ich habe dann so gehört und dachte so, ja, wunderbar, jetzt habe ich hier die Autofahrt, um mich so ein bisschen einzuhören. Und dann kam Folgendes raus. Warte, ich mach's an, dann könnt ihr auch mal hören, wie so ein Podcast klingt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Erkundung. Schön, dass du dabei bist.
Hallo auch von mir.
Heute haben wir einen, ja, etwas speziellen Fall vor uns. Wir wollten uns eigentlich tief reingraben in Ulf Poschards Text DJ Culture Disco von 1998. Aber, und das müssen wir ehrlich sagen, die Auszüge, die uns vorliegen, sind leider wirklich stark beschädigt. Man kann kaum was lesen.
Ja, das ist natürlich schade.
Genau. Statt jetzt also so zu tun, als könnten wir Poschards Argumente genau rekonstruieren, versuchen wir was anderes. Wir nehmen den Titel DJ Culture Disco und das Jahr 1998 einfach mal als Startpunkt.
Okay.
Und wir nutzen das als Anlass, um uns zusammen reinzuversetzen. Wie war das damals? Was waren so die großen Themen, die Debatten?
Und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Modell im Hintergrund hat irgendwie erkannt, ja, ich kann leider mit dem Text nichts machen, hat dann geguckt, was für Informationen habe ich. Ja, Diske, das ist der Typ Ulf Poschardt, hat das in dem Jahr geschrieben, geht über das Thema und hat dann irgendwie, keine Ahnung, im Internet recherchiert oder auch einfach über das Modellwissen, dann mir so eine generelle Überblick, eine Zusammenfassung über das Thema gegeben in jetzt wieder einem, das war dann 15 Minuten oder das war dann recht kurz, aber das fand ich auch, weiß ich nicht, hat mich gerade daran erinnert, fand ich sehr, 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 sehr beachtlich irgendwie, wie seamless damit umgegangen wurde.
Ja, ja, manchmal überraschen die Modelle einen damit, dass sie doch relativ aware sind bei der Situation, also ja. Manchmal so, kriegen die doch viel mit.
Ist mir gerade nur bei uns
da gab's auch erinnert, ja. Ja, da gab es auch diese Woche oder letzte Woche von Anthropic einen Blogpost und ein Paper zu Science of Introspection in Large Language Models, wo die untersucht haben, die haben ja früher schon diese Experimente gemacht, wo die so Features in Modellen identifizieren und dann diese Features aktivieren oder deaktivieren, wie diese Claude Golden Gate Bridge, wo das Modell nur noch über Golden Gate Bridge redet.
Ja, ja.
Und die haben praktisch gezeigt, dass das Modell erstens merkt, wenn du intern Features aktivierst. Das heißt, das Modell merkt, dass du in seinem Gehirn rumspielst und was du manipulierst. Und sie haben gezeigt, dass du zum Beispiel, wenn du das Feature für Manipulation und Lügen runterdrehst, das Modell behauptet, es hat Bewusstsein. Und wenn du das Feature wieder aktivierst, behauptet das Modell, es hat kein Bewusstsein. Das heißt, die Modelle sind auch darauf trainiert, zu behaupten, dass sie kein Bewusstsein haben, selbst wenn sie intern glauben, dass sie Bewusstsein haben.
Das ist crazy. Ja, interessant. Du. Es gibt auch viel zu lernen in der KI-Welt, habe ich das Gefühl.
Ja. Also die Grenze, was die Modelle können und wie viel Awareness sie haben, ist schon manchmal schwer zu erkennen.
Okay, dann, sorry, das ist mir nur gerade irgendwie in den Kopf gekommen, deswegen wollte ich das unbedingt zeigen, bevor ich es wieder vergesse. Aber wir waren ja eigentlich woanders stehen geblieben, ja. Ne?
Genau, wir waren bei den OCR. Bildinput als Alternative als Kompression.
Ja.
Ja, war auf jeden Fall interessant, dass, also zum einen das DeepSeek OCR-Paper darüber gesprochen hat und kurz darauf kam halt auch aus China Glyph Scaling Context Windows via Visual Text Compression, was sich genau damit beschäftigt hat, wie man Text komprimiert, indem man es als Bild in das Modell gibt. Also die arbeiten da schon an ähnlichen Sachen in China.
Das ist eine große Firma und die releasen unterschiedliche Namen.
Ja, die haben da auf jeden Fall deutlich mehr AI-Startups, die Modelle trainieren, als irgendwo sonst auf der Welt. Also selbst in Amerika werden ja kaum noch Open-Source-Modelle released.
Was ich aber
gerade jetzt, wo Meta weg ist.
Ich verstehe. Was heißt, was Meta weg ist? Habe ich das verpasst?
Ja, die releasen keine Open-Source-Modelle mehr.
Ach so, ja gut, okay. Ich verstehe aber nie so ganz, wieso. Also ich habe auch letztens auf Twitter dann nochmal einen Post gesehen, wo jemand irgendwie sich diese Frage gestellt hat und keine Antwort gefunden hat. Ich verstehe nicht so ganz, was sozusagen die Firmen davon haben, was auch irgendwie, man muss ja immer chinesische Firmen als irgendwie Erweiterung des chinesischen autokratischen Staates denken, was irgendwie der Staat, der ja durchaus auch gewillt ist, in Firmen einzugreifen, wenn es ihnen geopolitisch passt, siehe übrigens hier diesen Chip-Manufacturer, der in den Niederlanden da verstaatlicht wurde und wo China dann gesagt hat, ja, nee, dann kriegt er gar keine Chips mehr, ganz Europa so, ne? Deswegen die Frage, was hat denn da irgendwie Xi davon? Was haben die Firmen davon, diese Sachen Open Source zur Verfügung zu stellen?
Ja, also zum einen haben die, selbst wenn sie das Modell Closed Source halten, müssten sie das ja dann für alle interessierten Kunden lokal laufen lassen und wahrscheinlich haben sie auch einfach nicht die Hardware-Kapazität, um das Modell zu hosten für so viele User und gleichzeitig weiter Forschung zu betreiben. Das heißt, durch das Open Source releasen, hast du halt viele andere Anbieter, die das Modell für dich anbieten können. Klar, du machst dann keinen Gewinn damit, aber dein Modell wird mehr genutzt. Und Zum Beispiel hier dieser Konzern mit den Lieferando in China. Ja. So, die leben ja, die machen ja kein Geld mit Language-Modellen. So, die trainieren das Modell für ihren eigenen Use Case und den Rest können die halt einfach Open Source machen, weil sie davon keinen wirklichen Nachteil haben. Mhm. Und für China ist es ja auch gar nicht so schlecht, so viele Open Source Modelle zu haben, weil wir Europäer, die ja kaum eigene Modelle trainieren, müssen ja jetzt entscheiden, nutzen wir ChatGPT, Gemini oder nutzen wir chinesische Open-Source-Modelle. Wenn du jetzt ein deutsches Unternehmen bist und du hast DSGVO und die ganzen Datenschutzrichtlinien und du brauchst lokale Modelle, dann nutzt du halt chinesische Modelle. Das heißt, jetzt bist du weniger abhängig von Amerika und nutzt stattdessen halt chinesische Software.
Quasi um den europäischen und auch vielleicht andere Märkte absichtlich aus Amerika sozusagen abzuziehen, ohne da selber dann mit der Aktion Gewinn zu machen, aber einfach um Amerika damit zu schaden sozusagen, den amerikanischen.
Ja, ich glaube nicht, dass das der Gedankengang von jedem chinesischen AI-Lab ist, aber das ist sicherlich auch eine der übergreifenden Überlegungen. Und die Grundidee von Open Source, und das gilt ja auch für KI-Modelle, wenn alle dein Modell nutzen, wird ja auch Software und Hardware für deine Art von Modellen optimiert. Das heißt, wenn die Chinesen jetzt irgendeinen krassen Ansatz haben, um Modelle effizienter zu machen, irgendeine Architektur, und sie machen die Open Source und mehr Modelle nutzen diese Architektur, dann wird ja auch irgendwann Hardware dafür optimiert. Oder Software-Stacks. Zum Beispiel viele in China nutzen ja immer noch Nvidia-Grafikkarten und CUDA. Das heißt, es ist ja auch in deren Interesse, dass Nvidia den CUDA-Code so anpasst, dass der optimiert ist für die chinesischen Architekturen und dergleichen. Das spielt ja alles mit rein. Das ist ja der Grundvorteil von Open Source.
Ah ja, interessant. Okay.
Ja. So, noch ein chinesisches Paper. Und da haben wir auch schon seit Jahren eigentlich drüber gesprochen, seit die ersten Reasoning-Modelle rauskamen. Scaled Latent Reasoning via Looped Language Models von ByteDance. Das ist ein sehr kleines Modell, was die trainiert haben, mit der Kernidee, dass die Outputs aus dem letzten Layer wieder zurückloopen in das Modell rein, dass die praktisch dem Modell die Möglichkeit geben, intern zu reason, statt halt explizit in Text zu machen. Und so kriegst du halt sehr viel Effizienz aus einem sehr kleinen Modell, indem du einfach mehrmals durch die Layer loopst. Und da habe ich ja schon als O1 gesagt, dass dieses Reasoning, in dem man Text produziert und wirklich jeden Gedankengang ausschreibt, das ist halt eine Übergangslösung, bis es eine bessere Lösung gefunden wurde, die es dem Modell erlaubt, intern nachzudenken. Und das haben viele Labs auf verschiedene Arten probiert über die letzten Monate und das ist halt ein neuer Ansatz von ByteDance, der scheinbar ganz gut performt. Die haben ihr Oro trainiert, das ist ein ganz kleines 1,4 Milliarden Parameter Modell und eine Variante mit 2,6 Milliarden Parametern und die performen besser als Modelle, die genauso groß sind oder etwas größer. Zum Beispiel Gamma 3, 4 Milliarden Parameter oder Gwen 3, 4 Milliarden Parameter.
Auch das knüpft ja perfekt an quasi das letzte Thema an, weil was wir daraus lernen ist, dass Sprache einfach keine effiziente Art und Weise ist, Informationen zu speichern und zu transferieren. Also sowohl in den Reasoning-Prozessen, das als Sprache irgendwie zu machen, scheint ineffizient zu sein, als auch dem Modell, das als Sprache zu geben, scheint ineffizient zu sein. Heißt, es gibt effizientere Varianten.
Ja, wir Menschen kriegen ja auch mehr Informationen über unsere Augen als über unsere Ohren. Also ein bisschen Mittelding aus beiden. Es gab auch vor kurzem ein Paper, ich habe leider vergessen, von wem es war, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, Paper über Chain of Thought mit Bildern, wo praktisch in dem Reasoning Bilder generiert werden. Und du nimmst so ein Omni-Modell wie Gemini 2.5 und das generiert dann halt beim Nachdenken nicht nur Text mit Gedankengängen, sondern auch Bilder. Das heißt, wenn du ihm jetzt sagst, hier löst diesen Zauberwürfel, dann kann es praktisch sagen, okay, ich drehe die untere Schicht und dann generiert es ein Bild, wie der Würfel aussehen würde, wenn du die untere Schicht drehst, was Menschen ja auch machen. Wir stellen uns das bildlich im Kopf vor. Das heißt, Bild-Output in Reasoning-Chains zu integrieren, ist auch ein logischer Schritt. Also, es wird auf jeden Fall daran gearbeitet, dieses ganze Planen und Nachdenken in den Modellen etwas zu verallgemeinern und zu verbessern.
Okay. Du hast ja noch in unserem Pad geschrieben, Google is solving math, mathematical exploration and discovery at scale. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, also Google arbeitet ja schon länger mit Terence Tao, diesem berühmten Mathematiker, zusammen, seit Alpha Proof und Alpha Evolve. Und Google hat jetzt angefangen, ihre ganzen Systeme zu kombinieren. Also wir haben über Alpha Evolve gesprochen. Das war das System, was evolutionäre, also mit Coding Agents versucht, mathematische Probleme zu lösen, indem es Code schreibt, ganz, ganz viele Varianten, die werden getestet und der beste Code wird genommen und weiter entwickelt. So ein bisschen evolutionäre evolutionäre Algorithmen, evolutionäres Reinforcement Learning, wo einfach Code sich weiterentwickeln, indem ganz viele Coding Agents daran arbeiten und das Schritt für Schritt verbessern. Und dann haben die das kombiniert mit DeepThink, diesem Gemini-System, was mehr Reasoning bekommt, wo das Modell dann nachher sich die Lösungen von Alpha Evolve anguckt. Hier sind die Programme, die es verwendet haben, das zu lösen. DeepThink denkt über die Programme nach und versucht, die zu verstehen und zu erklären. Und dann geben die das in Alpha Proof, das System, was aus natürlicher Sprache rigorose mathematische Beweise macht, in Lean. Lean ist so eine Programmiersprache für mathematische Beweisführung. Das heißt, die haben dann von Alpha Evolve über DeepThink, über Alpha Proof so eine Art Komplettsystem, was von der Entdeckung von neuen Algorithmen für mathematische Probleme bis zur Beweisführung von deren Korrektheit jeden Schritt macht. Und in dem Paper hat Google halt auch gezeigt, dass Alpha Evolve in der Lage war, nachdem sie es etwas erweitert und verbessert haben, dass sie ihm nicht nur spezielle Instanzen von mathematischen Problemen geben können, sondern Alpha Evolve kriegt dann, hier ist das Problem für 3 Boxen, 4 Boxen oder in 3 Dimensionen, in 4 Dimensionen, in 5 Dimensionen. Und dann war Alpha Evolve auch in der Lage, wenn es seine Lösung für 3, 4, 5 gesehen hat, eine generalisierte Lösung zu finden für n Dimensionen oder so. Als Beispiel.
Also quasi Mixture of Experts auf Steroiden sozusagen. Man nimmt irgendwie alles in einen Topf und lässt da so lange dran rumrechnen, bis alles geklappt hat.
Ja, also wir haben jetzt ein System für jeden Schritt und jetzt wurden die einfach kombiniert und ein bisschen erweitert und jetzt kann Google wirklich fast selbstständig, können diese ganzen KI-Systeme zusammen neue mathematische Probleme lösen und dann auch ihre Lösung beweisen, dass es sie korrekt ist.
Da stellt sich mir jetzt wieder die Frage, Hinblick AGI, Max, deine Zeit wird knapp, du hast noch ungefähr ein bisschen mehr als 1,5 Monate, bis deine Prediction, dass wir dieses Jahr AGI erreichen, wahr wird, oder Weak AGI. Wie würde denn so ein AGI-System aussehen? Ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass es nicht ein Modell ist, wo sozusagen alles reintrainiert wurde, so ein bisschen wie, keine Ahnung, die Omni-Modelle da von ChatGPT, die gleichzeitig in einem Modell Bildgenerierung, Bildverständnis und Sprache und auch irgendwie Audioverständnis haben, sondern wahrscheinlich so wie Google das jetzt macht, du hast mehrere Expertenmodelle und hast dann irgendwie so einen, weiß ich nicht, irgendwie ein System arbeitet, dass die miteinander seamless kommunizieren können und lässt die dann wirklich in so Gedankengängen arbeiten, wie halt eben ein Mensch, der, keine Ahnung, erstmal mathematische Gleichungen löst und dann als nächstes die ein Paper schreibt, um eben zu sagen, was da passiert und so. Was würdest du da sagen?
Ja, also das kann ich mir vorstellen, dass Google, wenn jetzt Gemini 3 ready ist, die Gemini 3 natürlich auch in diese Systeme integrieren werden. Und gut, das ist jetzt nur für Mathematik, aber man kann sich ja etwas Ähnliches, etwas Generelleres vorstellen, wo man das Modell nimmt und dann in so Frameworks packt, die nachdenken, umwandeln, sich Aufgaben zuweisen. Und das würde ich dann schon, je nachdem wie gut Gemini 3 ist, als Weak AGI bezeichnen.
Okay.
Weil das System hier ist ja schon offensichtlich auf einem Level mit Menschen und Mathematikern.
Aber es ist halt nicht general. Also, ne? Es ist Artificial Intelligence und Expert Intelligence, aber es ist halt nicht Artificial General. Es
ist noch relativ spezialisiert. Aber ich meine, ChatGPT ist ja auch ein Beispiel für ein System, was intern ein paar Modelle verwendet, aber in der Praxis deutlich mehr Fähigkeiten hat. Also GPT-5 kann keine Videos generieren, aber ChatGPT kann Videos generieren, weil es intern Sora verwendet.
Ach so, du meinst ChatGPT
als genau, ChatGPT als Gesamtsystem hat ja schon sehr, sehr viele Fähigkeiten.
Da fällt mir gerade ein, ich glaube, es geht tatsächlich nicht, dass du einfach in einem ChatGPT-Fenster sagst, generiere mir das Video und der dann sozusagen Sora im Hintergrund anspricht. Ich glaube, das geht tatsächlich gar nicht. Man muss immer Sora
anklicken. Ja, noch nicht. Anklicken. Du musst noch einen Klick mehr machen, ja.
Das reicht mir, das will ich nicht.
Aber es ist ja theoretisch, wenn du jetzt Pro-Subscription hast, könnte OpenAI das enablen für Pro-Subscriber, dass die im Chat dann Videos generieren lassen können.
Plus übrigens auch. Also auch Plus-Subscriber haben, sorry.
Ja. Okay. Ich glaube, bei Plus-Subscribern würden sie es nicht im Chat machen, weil wenn Leute dann aus Versehen ein Video generieren und dürfen irgendwie nur 5 Videos am Tag generieren, das wäre ein bisschen bitter.
I see. Okay.
Ja.
Interessant.
Aber Google macht da Fortschritte.
Mhm. Du setzt also deine ganze Hoffnung auf Google Gemini für deine AGI-Wette?
Aktuell schon, ja.
Was anderes ist nicht am Horizont, ne?
Nicht wirklich. Also GPT-5.1 wird wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied machen. Mhm. Sam Altman hat jetzt mehrmals angeteased, dass sie bessere Modelle haben, aber nicht die Kapazität, um die zu releasen. Das heißt, die werden dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr kommen, wenn da mehr Hardware zur Verfügung steht.
Man könnte die Open Source machen.
Apropos Hardware. da reden wir gleich drüber. Ich habe noch einen Research Paper, was ich gelesen habe, wo ich dachte, das ist eigentlich eine coole Idee, da können wir drüber reden.
Das ist der Free Transformer. Ja, wusste ich doch.
Übrigens, Free Transformer kommt von François Fleuret. Sorry, ich kann kein Französisch.
François Fleuret wahrscheinlich.
Ja, der hat gearbeitet bei Meta at FAIR. FAIR war ja diese Research-Gruppe, die älteste KI-Forschungsgruppe bei Meta, die von Jan LeCun geleitet wurde. Hm. Und die wurde jetzt vor kurzem dicht gemacht.
Schade.
Also wir haben ja über diesen ganzen Arc gesprochen, dass dieser kleine Scale-AI-Teenager jetzt Chef von AI bei Meta wurde. Die haben dieses Superintelligence-Team gegründet. Und jetzt haben sie einfach die einzige Gruppe bei Meta, die wirklich anständige Forschung gemacht hat, wirklich interessante Paper released hat, FAIR, wurde jetzt dicht gemacht. Und Jan LeCun muss jetzt sich neuen Arbeitgeber suchen.
Die haben die nicht eingegliedert in das Superintelligence-Team?
Also ich glaube, ein paar der Leute hatten die Möglichkeit, rüber zu wechseln. Aber Jan LeCun ist ja eh kein großer Fan von LLMs und macht ja eher andere Forschung. Der ist dann einfach gegangen. Aha. Was so schade ist, weil so Paper wie Free Transformer sind eigentlich richtig interessant. Und stattdessen haben wir jetzt Superintelligence-Team, was wahrscheinlich das nächste Riesen-Language-Modell trainieren soll, was eines von vielen ist.
Ja.
Echt schade. So, aber die Idee von dem Paper ist, also grob vereinfacht, die Idee ist, einem Transformer als zusätzlichen Input Zufallszahlen zu geben, als Conditioning. Mhm. Und die Idee dahinter ist, stell dir vor, du bist ein Language-Modell und du kriegst jetzt die Aufgabe, schreib ein positives und ein negatives Review zu diesem Produkt.
Ja.
Und jetzt fängst du an zu schreiben. Und du bist im ersten Satz, bei jedem Wort, was du schreibst, musst du dir jetzt überlegen, schreibe ich gerade das positive oder das negative Review? Und den einzigen Hinweis, den du hast, ist die Wörter, die du schon geschrieben hast.
Ja.
Das heißt, wenn dein erster Satz ist, dieses Produkt ist, dann weißt du zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, schreibe ich gerade positives oder negatives Review? Und musst praktisch bei jedem Token neu überlegen, wo bin ich denn gerade dran, was ist gerade, in welchem Bereich bin ich gerade, welche Teilaufgabe löse ich gerade. Ja. Das heißt, das Modell muss das bei jedem Token, diese ganze Denkarbeit wieder machen. Und wenn das einfach Zufallszahlen bekommt, stell dir vor, du hast jetzt irgendwie einen Münzwurf. Mhm. Und sagst dir, okay, ich flippe die Münze, landet auf Kopf. Dann schreibe ich als erstes positive Review. Jetzt kannst du das positive Review schreiben und einfach bei jedem Token auf die Münze gucken und du weißt, wo du dran bist.
Mhm. Aber machen das nicht Language-Modelle auch irgendwie schon, als beispielsweise ChatGPT, wenn ich mir das vorstellen würde, würde ja anfangen mit, okay, hier ist ein positives Review, Doppelpunkt, dann schreibt es positive Review und dann, und jetzt anschließend das negative Review, Doppelpunkt, und dann schreibt das negative. Ist das nicht quasi das Pendant dazu, dass das Modell dann weiß sozusagen, was vorher geschrieben wurde und weiß dann, wo es dran ist?
Ja, aber nur, wenn es das vorher schreibt. Wenn es direkt anfängt, ein Review zu schreiben, dann muss es immer noch bei jedem Satz nachdenken.
Mhm, okay.
Und es gibt ja auch viele andere Beispiele, wo es hilfreich sein kann, so unabhängige Werte zu haben, auf die du dich referenzieren kannst. Zum Beispiel,
ja.
Okay, das ist jetzt ein dummes Beispiel, aber wenn du dann erst das Modell fragst, gib mir eine Zufallszahl, dann hilft es, wenn das Modell irgendeine Zufallszahl hat, die es referenzieren kann.
Ja, okay.
Oder du sagst, sortier diese Liste in einer zufälligen Reihenfolge. Auch da hilft es, einfach so random Variable zu haben. Mhm. Oder es schreibt einen Text und soll sich eine neue Struktur ausdenken. Es hilft einfach, ein bisschen Kontext dem Modell zu geben. Einfach random Zahlen, an denen es, die es nutzen kann für so interne Strukturen.
Okay.
Ich muss jetzt auch ein bisschen vereinfachen, weil es eigentlich recht mathematisch ist, das Paper.
Aber es läuft darauf hinaus, dass das so unique Identifiers sind, dass du dann halt weißt, diese Nachricht hat irgendwie diese unique ID, die man dann referenzieren kann.
Ja, also einfach so eine Art Richtungsgeber für das Brain, damit es weiß, damit es was zum Orientieren hat.
Mhm. Okay.
So, genau, über FAIR haben wir gerade gesprochen. Das wird geclosed.
Jawohl.
Ach, über Hardware wollte ich reden, genau. Da habe ich auch schon im Stream drüber gesprochen.
Im Brücki-Stream.
Hast du gesehen? Bei Brücki auch, ja.
Mhm.
Es gibt ein Startup, StarCloud, die wollen Datencenter im Weltall bauen.
Das habe ich gesehen und das hat ja auch Nvidia gepostet. Nvidia hat ja genau die gleiche Idee irgendwie in die gesehen. Und der erste Kommentar, den ich da drunter gelesen habe auf Twitter war, everyone stupid, there is no air in space, so no heat transfer. Da habe ich mir gefragt, ja, stimmt es? Also, warum bauen die das in space? Weil da die Solarenergie besser ist? Oder was soll das? Was ist die Idee dahinter?
Ja, also die Argumentation von Nvidia und dem Startup ist, ja, unlimited energy, du hast Solarplatten und die haben halt die ganze Zeit Sonne,
mhm.
Also du hast günstig Strom, du hast keine Platzprobleme und das Argument fand ich richtig bescheuert, die ganzen Daten, die von Satelliten gesammelt werden, können dann direkt im All verarbeitet werden.
Okay.
Was einfach so ein Schwachsinnsargument ist.
Okay.
Ja, und die Hauptargumente dagegen sind offensichtlich die enormen Kosten, das Material ins All zu bekommen.
Ja.
Die enormen Kosten, GPUs zu upgraden, wenn eine neue Generation kommt oder eine GPU ausfällt. So, was machst du? Du kannst dich eben einen Ingenieur da hochschicken. Und ja, Abwärme ist auch ein Problem, weil GPUs ja dafür bekannt sind, dass sie möglichst dicht zusammen sein wollen, um möglichst schnell miteinander kommunizieren zu können.
Ja.
Wenn du sehr viel Chips sehr auf engem Raum hast, das wissen die ganzen Datencenter-Provider, ist Kühlung schwierig.
Und
im All hast du keine Wasserkühlung oder sonst was.
Oder Luftkühlung auch nicht.
Nee, das Einzige, was du machen kannst, ist Wärme abstrahlen. Das heißt, du müsstest da einfach gigantische Radiators bauen, die Wärme abgeben.
Mhm.
Und du musst eh schon einen Kilometer Solarplatten da oben bauen. Und da musst du auch noch einen Kilometer Radiator bauen, um Wärme abzugeben. Und dann, das Ganze
da musst du auch noch überlegen, ins
All geschafft werden.
Dann kann das ja auch noch jederzeit von Weltraumschrott zerstört werden. Jeder, der diesen Film Gravity geguckt hat, der weiß, was passieren kann.
Ja, fragt man die chinesischen Astronauten, die gerade im All hängen, weil ihre Kapsel getroffen wurde von Schrott.
Ach so, oh.
Ja. Ja. Und nicht nur Schrott, sondern auch einfach Hintergrundstrahlung. Stell dir vor, du trainierst gerade dein KI-Modell und dann entscheidet sich irgendein kosmisches Hintergrundstrahlungsteilchen, irgendein Elektron oder so, weil eben in deinen Rechner zu schießen und irgendein Bitflips zu machen. Deswegen verwenden ja Flugzeuge auch alte Computer und immer drei davon, um praktisch davor sicher zu sein. Aber KI-Chips sind Leading Edge, die verwenden die kleinsten Transistor-Nodes, das heißt, die sind am allerempfindlichsten gegen sowas. Jetzt kommt der Knüller. Star Cloud ist nicht das einzige Startup, was denkt, sie könnten damit Investments bekommen. Google arbeitet auch daran.
Ja,
also
aber
Google hat auch schon Tests gemacht, um TPUs im Weltall zu deployen.
Das ist kurios, muss man sagen. Aber du hast es, glaube ich,
sogar
richtig gesagt. Das ist, glaube ich, nur um Investoren irgendwie zu bekommen. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das in nächster Zeit irgendwie umgesetzt wird.
Es fühlt sich an wie so ein Symptom der AI-Bubble. Deswegen war ich verwundert, dass Google da mitmacht und auch daran arbeitet. Die haben sogar Tests gemacht, wie gut ihre TPUs gegen Strahlung standhalten. Es ist fein, aber ich weiß nicht, wie realistisch jetzt so eine konstante Strahlen-Protonen-Beam-Beschießung auf der Erde, wie vergleichbar das ist mit kosmischer Hintergrundstrahlung, die ja im Großteil der Zeit recht gleichmäßig sein kann, bis dann so das eine Hochenergieteilchen ankommt. Weiß nicht, wie gut du das auf der Erde simulieren kannst. Naja, ich wäre auf jeden Fall überrascht, wenn wir das in der Praxis wirklich in den nächsten Jahren sehen.
Ja,
also Google spricht auch von Preisen von unter 200 Kilo pro Kilogramm ins All. Das sind wir ja auch noch nicht, also.
Naja. Kann man nichts zu sagen, außer den Kopf zu schütteln. Aber vielleicht sehen wir auch irgendwann in einem Jahr oder zwei, stehen wir hier dumm da.
Ja, man weiß nie.
Man weiß auch nie, vor allen Dingen, was sonst so passiert. Bestes Beispiel, Google soll jetzt ja Siri unterstützen. Ein weiterer Beweis dafür, dass etwas auch passieren kann in der KI-Welt, was man nie für möglich geglaubt hatte.
Ja, also Apple ist immer noch am Verzweifeln, kriegt immer noch keine Modelle hin. Und jetzt haben sie praktisch Apple Germany's Next AI Provider, haben sie ein bisschen Auswahlverfahren gemacht und sich für Google entschieden. Ich kann mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich bei Anthropic, bei OpenAI und bei Google mal getestet haben, gemerkt haben, also diese Anthropic-Modelle, das ist ein bisschen teuer. Diese OpenAI-Modelle, denen kommen wir so kulturell nicht ganz klar.
Warum das eigentlich?
Weil Google ja so ein bisschen Reliability braucht und OpenAI rennt da rum mit, ja, die haben halt noch dieses Startup-Feeling.
Ach so.
Und da ist wahrscheinlich auch das Risiko, dass die sagen, okay, ab nächstes Jahr kriegt Apple unsere KIs nicht mehr, weil wir haben jetzt AGI erreicht und in unserem Vertrag steht, wenn wir AGI erreichen, dann wird das nicht mehr verkauft oder so. Da gab es ja einige ganz komische Regelungen bei OpenAI. Und dann hatten die dieses Drama, die sind einfach so ein bisschen wackelig. Und Google, da hat Apple ja schon länger Deals mit, zum Beispiel, dass die ganz viel zahlen, damit Google als Search Engine auf dem iPhone ist. Das hast du praktisch als gegenseitigen Deal, dass Apple zahlt, um Gemini zu benutzen.
Das
Interessanteste an dem Artikel ist aber eigentlich, dass eine Größe genannt wurde. 1,2 Billionen Parameter.
Für Gemini.
Also ein bisschen, ja, also ein bisschen größer als Chimica 2. Und wenn ich schätzen müsste, haben die wahrscheinlich Gemini 3 getestet bei Google. Das heißt, wir wissen, eins der Gemini 3 Modelle ist wahrscheinlich 1,2 Billionen Parameter.
Was schätzt du?
Wenn ich jetzt raten müsste, das ist zu groß für Flash, aber zu klein für Ultra, dann ist das wahrscheinlich das Gemini 3 Pro.
Mhm. Das, was man dann so auch nutzen wird in dem Subscription-Tier.
Ja. Mhm. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob Gemini 2.5 Pro genauso groß ist. Kann sein. Muss, aber die absolute Größe der Modelle ist ja auch nicht mehr so aussagekräftig wie früher, dadurch, dass jetzt die Mixture-Expert-Modelle alle nur noch einen Teil der Parameter verwenden pro Token.
Naja.
Deswegen ist es mittlerweile sehr schwer abzuschätzen, wenn man nur den Preis und die Geschwindigkeit hat, zu sagen, wie groß das Modell wirklich ist.
Mhm. Ja,
das war früher einfacher.
Ich frage mich da immer, warum machen die das Drama mit Siri, was irgendwie einen ganz schlechten Ruf hat. Ich glaube, man könnte einfach sagen, Apple ist jetzt powered by Gemini und dann hast du das Ding da. Aber gut, das ist was für was anderes, ne?
Ja, dann, also es ist auch irgendwie ein gutes Zeichen, dass Apple sich mit KI so schwierig tut. Weil der Hauptgrund, warum sie so Schwierigkeiten haben, ist ja, dass sie noch ein bisschen auf Privatsphäre setzen. Wenn Apple Privatsphäre egal wäre, könnten sie ja auch einfach große Modelle hosten und dann die Handys damit kommunizieren lassen. Aber die wollen ja unbedingt irgendwie lokale Modelle haben. Mhm. Da bist du sehr eingeschränkt.
Mhm.
Mal gucken.
Apropos Datenschutz und mit Servern kommunizieren lassen. OpenAI hat einen ganzen Browser rausgebracht. Was hat es denn damit auf sich? Es gab ja schon vorher irgendwie von Perplexity, glaube ich, gab es einen Browser, Comet, wenn ich mich...
Ja,
Comet genau. Hieß der, habe ich nie getestet, weiß ich nichts zu. Und jetzt kam der OpenAI-Browser raus und das, was ich gelesen habe, ist, der ist übel langsam, der ist quasi nicht benutzbar, wenn man damit, wenn man Hände hat am PC, kann man auch selber die Sachen machen.
Ja, das ist das ganze Problem mit diesen AI-Browsern. Also im Prinzip ist der OpenAI-Browser einfach Chrome, aber deine Startseite ist OpenAI, also ChatGPT.
Mhm.
Und wenn du in ChatGPT einfach den Namen irgendeiner Website eingibst, öffnet er halt die Webseite. Du hast immer rechts noch so eine Seitenleiste mit KI-Chats, aber das hat mittlerweile auch eigentlich jeder Browser.
Mhm.
Und es gibt noch diesen Agent-Mode, wo ChatGPT den Browser für dich benutzt. Aber jetzt stell dir vor, wofür benutzt du das? Angenommen, du sagst dem Agent, er soll dir irgendeinen Computer raussuchen, den du kaufen möchtest.
Hm.
Dann gehst du in das Chatfenster und musst da eingeben, was du willst. Aber für jede Einschränkung bei deinem Computer, für jeden Wunsch, den du hast, schreibst du ja einen weiteren Nebensatz. Ich möchte einen Computer mit 16 GB auf RAM, mit dieser CPU, mit dieser GPU und so weiter.
Also selbst einfach.
Das heißt, ja, du schreibst einfach für jeden Filterbegriff, schreibst einen Nebensatz und statt einen ganzen Nebensatz zu tippen, kannst du auch einfach auf eine Website gehen und da im Filter die Sachen anklicken.
Ja.
Dann bist du fertig, bevor du die Nachricht überhaupt abgesendet hast an ChatGPT. Und wenn du die abgesendet hast, dann geht ja der Agent los und macht das für dich. Das heißt, du brauchst mindestens doppelt so lange, wie wenn du es selber machst.
Ja.
Und das Schlimmste ist, es ist ja nicht mal so, dass wenn du es dann abschickst, du was anderes machen kannst, weil die Agents ja immer noch so unreliable sind, dass du trotzdem da sitzt und zuguckst, um zu checken, dass er das Richtige macht.
Nicht irgendwie eine Waschmaschine kauft aus Versehen.
Ja.
Ja, ja. Ich habe mir überlegt, vielleicht ein Use Case dafür sind Menschen, die wirklich nicht so als Digital Natives bezeichnet werden können und auch schon bei der Benutzung von so Vergleichportalen wie Geizhals oder Idealo überfordert werden würden mit den Filterbegriffen und dann eben mit der KI nicht, so wie wir das machen würden, sagen, ich brauche einen PC, der braucht so und so viel Gigabyte RAM, der braucht das und das, der braucht einen M2-Slot im Mainboard, sondern du gehst da hin und sagst, ja, ich möchte einen PC haben und ich schreibe damit, ich gucke mit dem PC, gucke ich Netflix und ich spiele damit manchmal ein paar Spiele und dann ist mir auch noch wichtig, dass ich bei dem PC meinen USB-Stick einbauen kann. So, und dann ist vielleicht ein Use Case, dass halt da das ChatGPT-Modell erstmal die Übertragung dieser Wünsche auf irgendwie Filterbegriffe dann hinbekommt und dann die KI losgeht, um dann diese Sachen zu machen. Wäre jetzt so aus dem Stegreif formuliert, dir Use Case vielleicht.
Ja, aber dann kannst du auch einfach so ChatGPT fragen.
Eigentlich schon, ja. Zumal ja auch, bedenken, man muss ja sagen, zumal ja auch normales ChatGPT auch den Agent Mode hat, der einfach genau das auch schon kann. Nur mit einem eigenen Browser sozusagen im Hintergrund, ohne dass da dein Browser für verwendet wird. Ja.
Also ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass in dem Atlas-Browser du natürlich dann angemeldet bist auf den ganzen Webseiten. Das heißt, das Modell, der Agent könnte dann wirklich mit deinen Anmeldedaten sich bei Amazon einloggen oder so.
Und Sachen kaufen.
Das ist nochmal ein bisschen anders.
Okay.
Aber du musst ja auch schon relativ digital native sein, um auf die Idee zu kommen, dir den OpenAI Atlas Browser für macOS runterzuladen, für den du eine Subscription bei OpenAI brauchst und dann den Agent Mode zu benutzen und dann mit der KI zu reden.
Dieses ganze System basiert auf netten Enkelkindern sozusagen, so wie ich meinen Eltern ChatGPT gezeigt habe und die das jetzt überzeugt nutzen. Da wären die aber niemals selber auf die Idee gekommen.
Ja.
Ja. Du hast hier, ich sehe gerade, in dem Pad sind so ein paar Nachrichten und dann gibt es eine Nachricht, da hast du einfach daneben geschrieben, lol. Und da steht in dem URL, Meta denies torrenting porn movies at AI. Was, Training, was hat es denn damit auf sich?
Ja, ich meine, da haben wir ja, als es passiert ist, schon drüber gesprochen. Meta hat diese Controversy, wo sie für ihre Trainingsdaten einfach angefangen haben, alles Mögliche per Torrent runterzuladen, also Bücher etc., für Training. Und da haben die schon über Copyright gesprochen. Und
Torrenting,
jetzt waren
müssen wir vielleicht erklären, das weiß nicht jeder. Torrenting funktioniert so, dass das wie so ein dezentrales Netzwerk ist, im Prinzip wie so Kryptos aufgebaut sind, dass da halt Leute einen Torrent starten bei sich, die Dateien haben und die zur Verfügung stellen. Und dann können zum Beispiel jetzt ich und mein Nachbar nebenan das machen. Wir haben die gleiche Datei und starten den Torrent. Dann könntest du, der woanders ist, auch deinen Torrent starten und diese Datei mit einem Link referenzieren. Und dann wird diese Datei sozusagen von meinem oder dem Nachbar-PC runtergeladen oder auch manchmal gemixt und gematcht. Man lädt dann teilweise von mehreren Leuten so dezentral Sachen runter und das ist halt einfach eine Art und Weise. Und während man runterlädt, stellt man selber, weil man die Sachen dann ja auf seinem PC hat, auch wieder zur Verfügung. Das ist im Prinzip so ein Dateisharing, wo man selber auch immer der Host ist, während man runterlädt.
Ja, das Peer-to-Peer-File-Sharing.
Genau, Peer-to-Peer-File-Sharing. Das wird ganz häufig eben auch für so illegale Sachen benutzt im Internet, weil das eben so, ja, weil es eben nicht irgendwo gehostet werden muss, sondern man baut sich in dieses Torrent-Netzwerk ein. Das muss man vielleicht dazu sagen, ja.
Ja. Und Meta war halt jetzt vor Gericht, weil Leute geklagt haben, dass die halt diese ganzen copyrighted Sachen illegal runtergeladen haben. Und die Verteidigung, die Meta vor Gericht gesagt hat, ist, nein, das ist nicht für KI-Training. Wir haben diese ganzen Sachen für Personal Use runtergeladen. Und Personal Use hat 2400 Porn-Videos beinhaltet. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wer bei Meta hat Bedarf für 2400 Pornos?
Mark Zuckerberg persönlich. Das ist crazy.
Fand ich eine witzige Ausrede.
Ja, du, also ich, we listen and we don't judge, sagt man ja, ne? Also jedem, da, jedem das eine, so. 36 naja. Gigabyte Compilation auf 195.000 copyrighted Books. Uiuiui, da wurde aber einiges runtergeladen. Der hat einiges zu lesen, ja. Der Mark.
Aber Regeln gelten nicht für Firmen.
Ja, okay. Ich verstehe, warum du da LOL hintergeschrieben hast.
So, außerdem ist OpenAI jetzt eine For-Profit-Company. Ach. Nicht mehr Non-Profit, sondern ist jetzt eine Public-Benefit-Company.
Man muss dazu sagen, OpenAI war schon länger eine For-Profit-Company, aber jetzt hat es auch offiziell zugegeben.
Und vorher war ja das System, dass der Non-Profit-Teil immer noch die mehrheitlichen Anteile an OpenAI hatte. Und jetzt haben die einfach die Shares von dem Non-Profit, die Non-Profit heißt jetzt OpenAI Foundation, ist jetzt reduziert auf 24%, also weniger als ein Viertel.
Aber ist es schon ein Aktienunternehmen? Nee, ne?
Nee, es ist noch kein IPO. Also die sind noch nicht an der Börse.
Okay, da bin ich mal
gespannt. Wobei auch darüber schon spekuliert wurde.
Ja, da wird es doch ziemlich sicher drauf hinauslaufen, oder?
Möglich, ja. Die haben auch den Deal mit Microsoft neu verhandelt. Also zum Beispiel ist jetzt der Fall weg, wenn OpenAI AGI hat. Dann war ja vorher, dann ist Schluss mit Deals, dann ist alles public und ja. Jetzt ist Scheiß drauf, wenn wir AGI haben, kann Microsoft weiter damit Kohle machen.
Schön.
Außerdem ist Microsoft auch nicht länger der Main Compute Provider für OpenAI. Die hatten sich ja vorher schon ein bisschen darüber in den Haaren, dass Microsoft nicht mehr Rechenleistung bauen wollte. Und OpenAI sucht sich jetzt andere Anbieter. Und zwar wirklich jeden. Mhm. Also OpenAI nimmt wirklich jeden, der auch nur eine Handvoll GPUs hat. Die haben Deals mit Amazon, mit Google, mit Microsoft, mit Oracle. Jeder, der eine GPU hat, wird von OpenAI angeschrieben.
Ich habe hier noch eine RTX 3070, aber ich spiele eigentlich gar keine Spiele mehr. Eigentlich könnte ich meine auch an OpenAI verkaufen.
Wenn ja, steht Sam Altman bald vor der Tür.
Das darf ich nicht so laut sagen, du. Ich habe ChatGPT im Haus installiert, das hört er direkt mit. Okay.
Deutschland kriegt übrigens auch eine kleine
ich sehe es. In München. Ja,
Deutschland kriegt eine kleinen Computer. Also das ist natürlich im Vergleich zu diesen Gigawatt-Datencentern, die da gebaut werden, nicht groß, aber zumindest so 10.000 GPU-Datencenter für SAP in München.
Schön.
Mit der Telekom.
Schön, das ist doch gut. Da gucke ich mir direkt mal SAP als Hauptnutzer, gucke ich mir direkt mal die SAP-Aktie an. Warte mal. Ja. Red du ruhig schon weiter.
Apropos Deutschland, andere gute Nachrichten, da haben wir ja so wenig von. Element Greens hat 2 Milliarden Euro investiert, um ein 3,2 Gigawatt Batteriespeicherprojekt zu bauen über die nächsten Jahre. Hm. Um praktisch die schwankenden Strom von erneuerbaren Energien auszugleichen. Hm. Und da bin ich ziemlich hyped für. Also Solarstrom und Windkraft ist ja sowieso schon sehr geil. Hast du gesehen, dass in Australien jetzt während des Tages Strom kostenlos ist?
Nee, durchgehend. Also ich kenne das ja von hier.
Für so eine 3-Stunden-Phase am Tag, halt mit, wo die Sonne am meisten scheint, haben die halt Stromüberproduktion durch Solar.
Ja.
Da hat die Regierung jetzt einfach beschlossen, den Strom kostenlos zu machen in dieser Phase, um die Leute dazu zu motivieren, ihren Stromverbrauch in diese Zeit zu legen.
Naja, das kenne ich tatsächlich, das gibt es hier in Deutschland auch. Also in Deutschland hast du ja die Möglichkeit, dynamische Stromtarife mittlerweile zu bestellen. Und das haben wir hier im Haus. Und nicht nur, dass es im Sommer, wenn dann halt die Sonne viel scheint, auch die Strompreise wirklich Richtung Null gehen. Es gibt die sehr interessante Kombination aus Feiertag plus Solar, plus heftiger Sonnenschein und ein bisschen Wind. Da haben wir zwei Tage dieses Jahr gehabt, wo der Strompreis negativ geworden ist, weil nämlich das nicht so ein zentraler Mechanismus ist, der von der Regierung gestaltet wurde, wo die dann sagen, ja, jetzt machen wir Strom für alle günstiger, sondern das sind dann nur die dynamischen Stromtarife. Und die müssen dann irgendwie diesen Strom loswerden und aus diesem Grund stellen die dann sogar für den Endbenutzerhaushalt, wo dann alle Abgaben und Steuern schon drauf sind, gab es so 3 Stunden waren es, glaube ich, am einen Tag und dann nochmal 2 an einem anderen. Gab es dann Phasen, wo der Strompreis teilweise auf minus 9 Cent gedroppt ist. Und dann machst du, das läuft ja darauf hinaus, dass du hier einfach alles anmachst, was du kannst, also Herd und stellst einfach Wasser da drauf und kochst dir einfach Wasser und verdienst damit Strom, einfach um das Stromnetz zu entlasten.
Ja. Ja, und mit so großen Batteriespeichern, wie jetzt gebaut werden, hast du halt den Effekt, dass sowas gleichmäßiger wird. Also mit jeder Solarplatte, die du baust, mit jedem Windkraftwerk, wird der Strompreis im Durchschnitt günstiger. Und mit jedem Batteriespeicher, den du baust, wird der Strompreis gleichmäßiger. Und im Idealfall hast du dann halt irgendwann den Punkt, wo der Strompreis konstant bei 2-3 Cent liegt.
Mhm. Ja, sehr schöne Nachricht aus der Energiewende.
Ja. Reden wir jetzt erstmal weiter über die AI-Bubble oder wir haben noch eine News zu Semiconductor-Lithografie.
Oh, mach die sonst noch kurz. Wir sind ja auch schon jetzt wieder über 1 Stunde unterwegs.
Wir müssen ja, also es wurde Zeit, dass wir eine Folge machen. Es gibt viel.
Mhm.
Es gibt ein neues Startup in Amerika, Substrate. Die wollen Konkurrenz werden zu ASML und TSMC in einem. Und anstatt praktisch ASML hinterher zu chasen und zu versuchen, dieselbe Technologie wie die nachzubauen, arbeiten die an X-Ray-Lithografie.
Okay.
Also Röntgenstrahlung. Die Idee gibt es schon länger, weil du willst ja einfach Licht mit sehr kurzen Wellenlängen, um bessere Auflösung zu haben auf dem Chip. Das Problem ist halt, um Röntgenstrahlung dieser Wellenlänge zu erzeugen, brauchst du relativ aufwendige Hardware. Mit anderen Worten, du brauchst einen Teilchenbeschleuniger.
Ja.
Das heißt, das hat durchaus Potenzial. Auch könnte dann in der Praxis auch günstiger sein. Aber ist halt jetzt ein ganz neuer Ansatz. Auf der anderen Seite, das Startup hat schon Bilder gepostet von Patterns, die sie gedruckt haben, die gut aussehen. Wirklich auf so 2-1 Nanometer Größe sind. Also ähnliche Auflösung wie die Top-Maschinen von ASML. Mhm. Das heißt, die können auch beliebige Patterns drucken. Also die haben praktisch schon einen funktionierenden Prototypen. Jetzt ist halt nur die Frage, können die das skalieren? Können die das in Massenproduktion machen? Und was ist der Yield? Also was ist der Prozent an Chips, der gedruckt wird, der fehlerfrei gedruckt wurde, mhm, auf einem Wafer? Das ist ja entscheidend für den Preis und in der Massenproduktion nachher. Aber es wäre natürlich interessant, dann in ein paar Jahren mal echte Konkurrenz zur ASML zu haben. Bisschen Variation, auch weil die Chinesen ja auch daran arbeiten. Also vielleicht profitiert ja auch der Endkunde in ein paar Jahren davon, von dem ganzen AI-Boom, ähnlich wie das bei der Dotcom-Bubble war.
Ja.
Wo Geld gesteckt in Netzausbau und nachher haben die User halt davon profitiert. Vielleicht profitieren wir jetzt davon, dass durch den ganzen KI-Hype die ganze Chip-Produktion ein bisschen mehr Konkurrenz bekommt und dann langfristig im Preis fällt.
Mhm. Mhm. Okay.
Kurzfristig übrigens nicht. Aktuell sind zum Beispiel die Preise für RAM und jede Art von DRAM sehr, sehr teuer.
Ja. Okay. Ist aber auch gut, dass das ganze System so ein bisschen diversifizierter wird, weil bislang haben wir eigentlich nur diese zwei Firmen, die den gesamten, wie sagt man das, die gesamte Herstellungskette von High-End-Chips bedingt, nämlich TSMC und ASML.
Ja. Intel ist ein bisschen zurück von den Toten. Die haben, glaube ich, jetzt einen größeren Deal gemacht, wo sie Chips herstellen.
Oh, da wollte ich dich noch mal was gucken. Fragen. Es gibt ja die Intel Arc GPUs und ich bin ja immer noch am Liebäugeln, mir hier so einen wirklichen, so wie PewDiePie das gemacht hat, so ein Server-Rack hinzustellen mit so übertrieben viel GPU-Power, um dann halt wirklich gute Modelle lokal laufen zu lassen. Und ich habe dann so ein bisschen geguckt, der Haupttreiber ist ja auch immer der RAM, der VRAM, der GPU. Und dann habe ich geguckt und die Nvidia-Karten haben teilweise für sehr wenig Geld dann so 16 Gigabyte VRAM. Kann man die Intel-Chips dafür verwenden, um LM Studio und die ganzen Open-Source-Sachen laufen zu lassen?
Ich würde dir davon abraaten.
Okay.
Die haben sehr schlechten Software-Support, die Treiber sind unreliable. Also,
Okay.
Vor allem, wenn du mehrere kaufen willst und dann distributed auf mehreren GPUs Language-Modelle laufen lassen willst, die Wahrscheinlichkeit, dass du das auf Intel-GPUs ans Laufen bekommst, ist relativ gering.
Okay. Und AMD, ist es besser?
AMD ist besser und wird auch jeden Monat besser mit der Software. Könnte man versuchen, ja. Also ich lasse ja auch Modelle auf meiner GPU laufen. Jetzt ist das natürlich nur eine. Ich habe noch nicht probiert, auf AMD-GPUs distributed Inference laufen zu lassen. Du willst ja nur Inference laufen lassen, nicht trainieren.
Ja.
Das ist dann ein bisschen weniger kompliziert. Aber da findest du im Internet wahrscheinlich Erfahrungsberichte zu, wie das klappt.
Okay.
Nee, das könntest du probieren.
Wollte ich nur wissen.
Okay. Ja, aber Intel ist wahrscheinlich nicht der Way to go.
Okay, schade.
Ja. So.
Dann müssen wir schnell durchrattern, was die AI-Bubble zu sagen hat. Ist es eine Bubble oder nicht?
Genau. Also seit unserer letzten Folge ist es, glaube ich, in den Nachrichten so ein Ding geworden, dass jetzt alle darüber sprechen, dass der KI-Hype bald aufhören könnte. Und ich glaube, Was viele nervös gemacht hat, sind halt diese ganzen Nvidia-Deals mit anderen AI-Firmen, wo die sich gegenseitig hunderte Milliarden zu versprechen in Investments. Hm. Also als Beispiel, Nvidia hat einfach, weil sie so viel Geld zum Investieren haben, haben die 1 Milliarde in Nokia investiert für 6G-Technologie.
Okay.
Ja, also wenn Jensen Huang irgendwo sein Gesicht zeigt, steigen Aktienkurse. Es fühlt sich halt schon an wie eine Bubble.
Stell dir mal vor, die Deutsche Bahn würde einfach mal Jensen Huang einladen. Dann wäre der Ausbau der Cheat-Infrastruktur heute auf morgen
gelöst. Ich meine, Telekom hat das gemacht.
Ja.
Schau dir mal die Telekom-Aktie an.
Aber wann hat die das gemacht? Ich habe sie gerade vor Augen wahrscheinlich.
Letzte Woche.
Ja, seitdem hat die einen Abgang gemacht. Und sag mal, wann ist das gewesen? Nee, nicht wirklich. Ah, doch, man könnte so ein bisschen sagen, wenn es der 3. November war, dann hast du tatsächlich einen Sprung gemacht, aber
es geht. Ja, kann sein.
Underwhelming.
Ja. Also was ich mir vorstellen kann, aktuell, da ist natürlich ein bisschen Overhype in AI. Also ich glaube, gerade im Short-Term versprechen sich die Leute zu viel. Und die Geldbeträge, die da investiert werden, werden wahrscheinlich nicht so schnell wieder reinkommen. Also OpenAI plant ja wirklich Billionen pro Jahr in Hardware-Investments. Das ist ja völlig absurd. Mhm. Aber natürlich hat KI langfristig durchaus das Potenzial, die Wirtschaft so sehr zu pushen. Das heißt, es wird ähnlich wie bei der Dotcom-Bubble, dass es wahrscheinlich erstmal ein bisschen crasht, die Leute nervös werden, alles stürzt ab und dann beruhigt es sich langsam und wächst weiter in etwas normaleren Geschwindigkeiten.
Wobei, also das darf man auch nicht irgendwie, also man darf glaube ich nicht vergessen, wie groß die Dotcom-Bubble und auch noch heute gravierend eigentlich das war, weil du, wenn du beispielsweise, nehmen wir mal die Deutsche Telekom, ist ja ein Konzern, der in der Dotcom-Bubble übel drin war sozusagen damals. Würdest du sagen, die, also wenn wir sozusagen die Bubble uns anschauen, dann würde man aus heutiger Perspektive sagen, ja, die Dotcom-Bubble war eigentlich keine Bubble, weil dieses ganze Dotcom-Ding und Internet und so ist ja übel abgegangen. Das ist ja eine totale Erfolgstechnologie gewesen.
Aber es war halt nur ein bisschen zu früh und zu schnell.
Richtig, richtig. Das heißt aber trotzdem, wenn du dir die Aktienkurse anschaust, zum Beispiel jetzt von der Deutschen Telekom, dann ist die damals auf einem Hoch von 104 Euro gewesen. Heute ist der höchste Punkt, den jetzt gerade gab es eine übelste Rallye der Deutschen Telekom und jetzt im Jahr 2025 hat die gerade mal 36 Euro erreicht. Wenn du dir den Aktienkurs anschaust, der ist brutal. Also da ist der ist nicht mal ansatzweise sozusagen auf die Maße von damals gestiegen. Das heißt sozusagen aus einer reinen Kapitalmarktperspektive ist so eine Bubble schon etwas sehr, sehr gravierendes. Da kann man nicht sagen, ja, das ist kurzzeitig overhyped und danach entspannt sich halt wieder und geht weiter, sondern das ist wirklich damals ist es hoch gewesen und heutzutage ist es halt im Vergleich dazu nichts.
Aber da gibt es ja auch Gegenbeispiele. Also wenn du dir Google anguckst, Google hat auch bei der Dotcom-Bubble ist gestiegen und dann gefallen, als sie geplatzt ist. Google ist jetzt deutlich mehr wert als damals.
Ah, okay. Na gut, aber es ist dann die Frage, was sind so was sind die Firmen, was für einen Auftrag haben die, was für eine Rolle haben die gespielt in dieser Bubble, ne?
Ja. Was ich mir vorstellen kann, wann der Punkt ist, wo wirklich es ein bisschen zusammenbricht, ist, wenn OpenAI an die Börse geht. Also wenn OpenAI IPO macht, weil OpenAI hat ja wirklich schon alle Geldquellen abgeklappert. Hm. Die Regierung, Venture Capitalists, andere große Firmen, überall, wo Geld ist, haben die sich schon wirklich die maximal größten Beträge geholt. Und wenn die jetzt in 1-2 Jahren auch noch an die Börse gehen und auch noch bei den Kleinanlegern sich von den privaten Investoren überall Geld holen und es wird spekuliert, dass die an die Börse gehen mit einem Marktwert von 1 Billion, das wäre die größte IPO aller Zeiten. Ich glaube, dann ist wirklich Geld erstmal aus und dann könnte so ein Crash kommen. Aber ich könnte auch falsch liegen und es passiert schon früher.
Hm. Ja.
Oder wir erreichen eine Form von AGI, die wirklich das Geld wert ist, bevor die Blase platzt und dann geht es einfach weiter.
Ich werde jetzt hier das Unmögliche versuchen und unsere Folge utopisch enden. Das wird nämlich, pass auf, es wird darauf hinauslaufen, wir werden eine Form von AGI erreichen und die wird so krass sein, dass sie unser heutiges Marktwirtschaftssystem komplett über den Haufen wirft und man gar nicht mehr Geld braucht im herkömmlichen Sinne, sondern wir alle zufrieden und glücklich bis ans Ende unserer Tage leben.
Amen. Und das Ganze, bevor die Bubble platzt.
Amen, genau. Die ist ja dann egal, selbst wenn die platzt, gibt ja kein Geld mehr dann.
Das heißt, wir reden heute nicht mehr über Russland oder Politik oder sonst was.
Um Gottes Willen, wir sind jetzt schon 1:15 Uhr. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Aber wir wollten ja sowieso mal eine Folge, eine Special-Folge sozusagen über Politik und Geopolitik alleine machen. Ich glaube, da würde sowas besser aufgehoben sein.
Können wir auch machen.
Wenn Gemini 3 bis Ende November nicht da ist, dann machen wir so eine Special-Folge.
Wir machen auf jeden Fall, dieses Jahr gibt es mindestens noch eine Folge.
Ja, mindestens. Also wir müssen auf jeden Fall noch die ab in die Jahresabschlussfolge machen, wo wir rückblickend auf die Predictions von letztem Jahr schauen. Das muss auf jeden Fall noch gemacht werden und das ist ja eine eigene Folge.
Stimmt. Ja, wir haben unsere jährliche Rückblickfolge mit Predictions für nächstes Jahr. Mhm. Dann sollte ich auch mal anfangen, bald meinen Blogpost für nächstes Jahr zu schreiben. Ich bin ein bisschen spät dran. Mhm. Ich habe aktuell nicht viel Zeit, ich habe auf der Arbeit viel zu tun, an der Uni.
Dann lass die einfach schreiben, den Blogpost von ChatGPT.
Nee. Wir kommen. Nur mein Gehirnschmalz geht da rein.
Noch 100% ökologisch, nur, wie sagt man das, organisch Intelligenz.
Ja. Ja, aber es wird Zeit. Also, ich glaube, ich warte noch auf Gemini 3 und dann fange ich an. Aber ich glaube, ich habe ja bisher in den letzten Jahren immer in meinem Blogpost so zwei Hälften gehabt. Die erste Hälfte schaue ich auf meine Predictions von letztes Jahr und die zweite Hälfte ist Predictions für nächstes Jahr. Ich glaube, ich lasse dieses Jahr den Rückblick weg, weil sich immer ein bisschen weird anfühlt, sich so selbst zu loben oder so, sich so selbst Feedback zu geben über seine Predictions. Ich glaube, ich verweise einfach auf den Blogpost von letztem Jahr und sage, urteilt selbst.
Oder verweis auf die Podcast-Folge, die wir dann machen werden, die ja genau das als Inhalt hat.
Zum Beispiel. Vielleicht so einen ganz kurzen Jahresrückblick und dann Predictions für nächstes Jahr. Da muss ich auch nicht so viel schreiben. Ich habe ja eh nur noch einen Monat, anderthalb. Okay.
Dann
war es heute eine knackige News-Folge mit ganz vielen Announcements und Entwicklungen.
Vorbereitend auf die große Release-Folge nächste Mal.
Genau, und dann können wir da richtig eintauchen in die Modelle. Okay, ja dann, vielen Dank, dass du wieder da warst.
Danke für die Einladung.
Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Ciao, ciao.